Ich bin in Chicago aufgewachsen und besuchte damals so viele Orgelkonzerte, wie ich nur konnte. Ich erinnere mich als 13-Jähriger bei einem Konzert in der Episcopal Cathedral downtown Chicago gewesen zu sein. Und der Organist, ein wunderbarer Kollege namens Sal Soria, der heute Organist der römisch-katholischen Kathedrale von Los Angeles ist, eröffnete sein Programm in diesem speziellen Konzert in Chicago mit dem Te Deum. Es war das erste Mal überhaupt, dass ich ein Orgelwerk von Jeanne de Messieurs gehört habe. Ich wusste wohl, wer sie war, da ich ihre César-Franck-Gesamteinspielung aus der Madeleine in Paris besaß, aber ich hatte nie zuvor Musik von ihr gehört. Und so war das Erste, was ich von ihr kennenlernte, das Te Deum. Ich war damals ein junger Teenager. Es war dieses Konzert in Chicago, das mir wirklich die Augen für diese wundervolle Musik öffnete. Das Faszinierendste ist für mich nach wie vor das, was mich als erstes am Te Deum so frappierte. Und das ist die Originalität ihrer Tonsprache, ihrer harmonischen Tonsprache im Besonderen. Und wie sehr persönlich und auch wiedererkennbar sie wird, wenn du einmal ein paar Stücke von ihr kennst. Du kannst etwas anderes hören und anschließend feststellen, es ist die Tonsprache von Jeanne de Messieurs. Und das ist extrem auffallend. Und ich denke, diese Individualität ist es, die meine Aufmerksamkeit am meisten auf sich zog. Und als ich dann im Zuge der Vorbereitungen zu diesen Aufnahmen mehr und mehr Werke von ihr einstudierte, fing ich an, dies umso mehr zu schätzen. Es ist auch das erste Stück, welches ich einstudierte. Ich habe es nicht sofort, nachdem ich es gehört hatte, geübt. Ich war damals technisch noch nicht dazu in der Lage. Aber ein paar Jahre später, als ich privat bei Wolfgang Rübsam in Chicago studierte, war eines der Werke, die wir gleich zu Anfang gemeinsam erarbeiteten, dieses Te Deum. Ich bat darum, es üben zu dürfen, und er sagte, okay. Eins der schönen Dinge an New York ist unter anderem die ausgeprägte Orgelszene dort. Es gibt nach wie vor zahlreiche Vertreter der alten Garde, Leute, die jetzt an die 60 oder 70 sind und die viele der großen Organisten gehört haben. Wenn die durch die USA tourten, bedeutete das natürlich, dass sie durch New York kamen. Einige meiner Kollegen haben Jeanne de Messieurs Konzert in Manhattan in St. John the Divine gehört. Und auch weiter oben im Bundesstaat New York, in der Stadt Buffalo. Sie berichten insbesondere über ihre erstaunlichen Fähigkeiten als Improvisatorin, Doppelfugen, eine hohe intellektuelle Durchdachtheit auf breiter Ebene. Jeder spricht natürlich über ihre stupenden technischen Fähigkeiten beim Repertoirespiel. Aber sie alle erzählen immer wieder, was für eine bemerkenswerte Improvisatorin sie war. Jedes Mal, wenn ihr Name fällt, ist dies das Gesprächsthema Nummer eins unter den Personen, die sie live gehört haben. Ich habe die Orgel von St. John the Divine oft gespielt, als ich Mitte der 90er Jahre in New York ankam. Zu dieser Zeit gab es in der Kathedrale St. John the Divine die einzige wöchentliche Orgelkonzertreihe in ganz Amerika, die ausschließlich der Improvisation vorbehalten war. Und so hatte ich vielleicht ein Dutzend Gelegenheiten, das Instrument zu spielen, vor 2001, als die Orgel nach dem Brand in der Kathedrale zur Restaurierung abgebaut wurde. Davor hatte ich viele Gelegenheiten gehabt, diese Improvisationskonzerte auf dieser weltberühmten Orgel zu spielen. Sie ist vor allem für ihre sehr kraftvolle Horizontaltrompete bekannt, die den Namen State Trumpet trägt und die sich etwa 600 Fuß entfernt vom Rest der Orgel befindet. In dieser Kirche, die immer noch als die größte gotische Kathedrale der Welt gilt. Es ist ein sehr bemerkenswerter und spezieller Klang, und ich habe keinen Zweifel daran, dass Jeanne de Messieurs zumindest die Idee ihres Te Deums diesem speziellen Register und dieser wundervollen Orgel gewidmet hat.
Jean de Monsieur would have at least dedicated the idea of her Te Deum to this very specific stop on this wonderful organ.
Ich glaube, ihre Musik ist unter denjenigen, die sie kennen, sehr hoch angesehen. Die bekannten Werke von ihr genießen hohen Respekt. Natürlich war ihr Output viel kleiner als der von Organisten wie Dupré, Vierne oder Langlais. Ich denke, das ist der Grund, weshalb ihre Werke weniger oft gespielt werden als die Werke anderer Komponisten und weniger oft, als sie gespielt werden sollten. Ich hoffe, dass sich das nun ändert, wo mehr und mehr Aufnahmen von ihrer Musik entstehen. Aber es gibt keinen Zweifel daran, welch hohen Respekt sie als Komponistin und Künstlerin genießt.
But there is no question as to how respected she is as an artist and a composer.
Die Orgel hier in Dudelange ist ein absolutes Meisterwerk und zählt mittlerweile zu meinen bevorzugten Instrumenten weltweit. Sie stellt eine gelungene Synthese zwischen deutsch- und französisch-romantischer Orgel dar. Sie hat viel Aggressivität, aber in einem guten Sinne, wenn du das brauchst, zusätzlich zu einer großen Individualität unter den Soloregistern. Es gibt auch sehr warm klingende Mischungen wie die Grundstimmen und die Streicher. Sie ist absolut schön in jeder Hinsicht.
Beautiful in every way.
Ich reiste 1992 erstmals nach Paris. Vom Flughafen kommend bin ich damals direkt zur Messe nach Saint-Sulpice gegangen. Ich hatte meinen Besuch auf der Orgelempore zuvor mit Daniel Roth abgesprochen und sah ihn dann während der Messe spielen. Danach ließ er mich dankenswerterweise 10 Minuten lang die Orgel ausprobieren, während er die Register zog und dabei das Instrument erklärte. Es war das erste Mal, dass ich auf einer Cavaillé-Coll spielte. Natürlich kannte ich die Orgel schon seit Jahren von Aufnahmen her und ich habe seitdem auch einige andere gespielt. Aber die erste, auf der ich wirklich spielte, das war die große Dame von
Saint-Sulpice.
Ich denke, eine der ersten Beobachtungen, die du machst, ist natürlich, wie deutlich dir eine Cavaillé-Coll zeigt, wie du spielst.
It's a great teaching tool.
Sie sind großartige Lehrinstrumente, die dir zeigen, wieso Musik genau so geschrieben wurde und nicht anders, wie die Komponisten inspiriert wurden und warum diese Musik auf eine sehr spezielle Weise, die nur solche Instrumente ermöglichen, zum Leben erweckt wird. Dann merkst du natürlich, dass du Assistenten für die Registrierungen brauchst. Und das beeinflusst dann dein Timing und die Farbschemata. Es ist nicht damit getan, mal eben so viel Pistons zu drücken, wie du gerade Lust hast, um irgendwelche orchestralen Effekte auf einer modernen Orgel zu erzielen. Und natürlich ist einer der größten Unterschiede zwischen vielen amerikanischen und europäischen Erfahrungen als Organist die Akustik. Denn das bestimmt, wie du hörst, wie du den Charakter einer Interpretation anlegst, Tempi und so weiter. Das alles muss komplett neu durchdacht werden mit deinen Ohren, wenn du von einer modernen Orgel in einer relativ trockenen Akustik zu einer vollmechanischen Orgel in großer Akustik wechselst. Zuerst mal hörst du also auf eine ganz andere Weise, was passiert. Und sehr bald erkennst du, warum Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden.
Why things are done the way they're done. One of the things about Saint-Ouen
Was mich in Saint-Ouen so frappierte, war, wie sehr anders es sich anfühlte als in allen anderen französischen Kathedralen, die ich bis dahin besucht hatte. Da gab es weder diesen ganzen Tourismus und Straßenlärm noch sonst irgendetwas anderes, was den Frieden und die Stille in der Kirche, die Strenge des wundervollen Raums gestört hätte. Es fühlte sich einfach so an, als ob man in ein anderes Zeitalter einträte, und mein Gefühl in dem Gebäude, das Hören und das Sehen der Orgel, das Wahrnehmen des immens langen Kirchenschiffes entsprach genau dem Gefühl, welches man meiner Vorstellung nach gehabt haben muss zu der Zeit, als die Kirche gebaut wurde oder als die Orgel gerade neu war. Ich glaube, ich hatte nie zuvor eine solche Erfahrung, wo es sich so anfühlte, als machte ich eine Zeitreise in die Ruhe einer anderen Epoche. Das war es, was ich sofort spürte, als ich Saint-Ouen betrat.